SRF 4 News.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackung. Als erstes geht es heute um einen Fußballclub, der nicht aus der Schweiz stammt, sondern aus dem benachbarten Frankreich. Trotzdem sprechen wir über ihn. Heißen tut dieser Fußballclub etwas umständlich, Fußballclub Evian Thonon-Gaillard, und er repräsentiert so etwas wie eine ganze Region. Dieser aus einigen Fusionen entstandene Club ist dank Geldgebern und eingekauften Spielern sehr schnell aufgestiegen bis in die erste französische Liga. Aber ein passendes Stadion für die erste französische Liga hat der Club nicht. Also wird in Annecy gespielt. Nun hat sich die Nachbarstadt, nämlich Genf, mit ihrem Stadion La Praille zur Verfügung gestellt. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochholi gefragt, ob das eine gute Idee ist.
Auf dem Papier ganz eindeutig. Evian Thonon-Gaillard hat nämlich nur ein kleines, altes Stadion, das nun wirklich nicht mehr den modernen Standards entspricht. Das Zuschauer erwarten nicht einmal ein anständiges Klo habe es, geschweige denn ein kleiner Imbiss, wo man sich vor dem Spiel oder während der Halbzeit verpflegen kann, sagen die Fans. Und auf der anderen Seite ist es ja nach wie vor so, dass das topmoderne Genfer Stadion Rentabilitätsprobleme aufweist. Ereignisse wie Konzerte kann man nur organisieren, wenn die Fußballsaison zu Ende ist, und gleichzeitig hat die lokale Mannschaft Servette Genf ein Publikumsproblem. Kurz gefasst und etwas karikiert kann man sagen, Evian hat eine Mannschaft, aber kein Stadion, und Genf hat ein Stadion, aber keine Mannschaft. Von daher wäre es wirklich eine Win-Win-Situation.
Wer hatte denn die Idee zu dieser Win-Win-Situation?
Die Idee kam sowohl von den französischen Clubbesitzern wie auch von der Stiftung, die das Genfer Stadion verwaltet. Eigentlich kam die Idee bereits vor mehreren Monaten auf, doch sie war aus Sicht der UEFA, dem Europäischen Fußballverein, nicht realisierbar, aus Reglementsgründen.
Das heißt, man ist seitens der UEFA gegen das grenzüberschreitende Projekt.
Ja, beziehungsweise man war gegen das grenzüberschreitende Projekt, weil man sagte, dass eine Mannschaft aus einem Land nicht dem anderen spielen kann, geografisch. Doch da hat sich mittlerweile die Region verändert. Die Region hat mittlerweile formell eine Zusammenarbeit beschlossen, was die Infrastrukturen betrifft. Und man hat auch eine neue administrative Einheit gegründet unter dem Namen Grand Genève, das große Genf, eine administrative Einheit, die über die Schweizer Grenze hinausreicht. Und von daher ist es nicht mehr so, dass man behaupten könnte, dass der französische Club in Genf im Ausland spielen würde, argumentieren die französischen Clubbesitzer. Und mit diesem Argument werden sie auch versuchen, nächste Woche Michel Platini, den Präsidenten der UEFA, zu überzeugen.
Gibt es denn noch weitere Kritik an diesem grenzüberschreitenden Projekt?
Es ist so, dass in Genf das Projekt ziemlich breite Unterstützung genießt, auch politisch gesehen. Einzig das Mouvement Citoyen Genevois, dessen politisches Hauptthema die Grenzarbeiter und die Beziehungen zu Frankreich sind, wehrt sich dagegen. Das MCG warnt davor, dass die Franzosen sich die Genfer Infrastrukturen für sich schnappen wollen, dass die französischen Behörden das Genfer Portemonnaie mit ihrem verwechseln, und schließlich schürt die Partei Angst mit der Unsicherheit, die Spiele der französischen Liga mit sich bringen könnten. Man sollte sich vorstellen, was passiert, wenn plötzlich tausende Fans aus Paris, Marseille oder Lyon nach Genf kämen, welch ein Polizeiaufgebot da notwendig wäre, ein Argument, das aber nicht allzu stark greift momentan jedenfalls. Evian Thonon-Gaillard ist eine kleine Mannschaft, ein kleiner Club, und das wird sich mittelfristig auch nicht verändern. Und die Sicherheitsprobleme sind selten ein Problem bei kleineren Vereinen in Frankreich.
Und sagen wir jetzt mal, es käme soweit. Was sagt denn der Fußballclub Servette dazu? Das ergäbe ja, wenn das so wäre, dass eine französische Mannschaft das gleiche Stadion bespielt, das gäbe ja wie Konkurrenz im eigenen Haus.
Ja, zuerst will Servette-Präsident Hugh Kenneck erst einmal mit seinen französischen Kollegen sprechen, falls die UEFA grünes Licht geben sollte. Prinzipiell dagegen ist er nicht, und das kann er auch nicht sein. Schließlich gehört das Stadion ja nicht dem Club, sondern einer Stiftung. Doch tatsächlich hat auch der Präsident von Servette kleinere Bedenken, zum Beispiel was den Nachwuchs betrifft. Er befürchtet, dass die kleinen Genfer Cracks, wenn sie sehen, dass Beckham, Ibrahimovic und andere Stars, die in Frankreich spielen, plötzlich in Genf zu Gast sind, die jungen Fußballer sich dann lieber für Evian entscheiden und für den französischen Club spielen als für Servette. Und das wäre für den Nachwuchs des lokalen Clubs nicht gerade ideal. Der Club versucht ja ausgerechnet seit kurzem wieder Nachwuchs zu bringen. Doch so weit sind wir bei weitem noch nicht. Selbst wenn die UEFA nächste Woche grünes Licht gibt, wird es noch lange Verhandlungen brauchen, bis man eventuell zu einer Einigung findet.
Von der fußballischen Bühne auf die politische. Wir haben letzte Woche von den mentalen Problemen von Yvan Perrin, dem Neuenburger SVP-Politiker und Nationalrat, berichtet. Nun scheint aber ein weit größeres Problem auf ihn zuzukommen. Der Fall, der hat Schlagzeilen gemacht, und zwar das Asylzentrum Perreux im Kanton Neuenburg. Da sollen Sicherheitsbeamte Flüchtlinge sexuell genötigt haben. Wie ist denn nun Yvan Perrin darin impliziert?
Yvan Perrin ist Vizedirektor der Sicherheitsfirma, deren Angestellte eben verdächtigt werden, Flüchtlinge sexuell genötigt zu haben. Das wurde an einer Pressekonferenz bekannt, die organisiert wurde einen Tag, nachdem Yvan Perrin seine Kandidatur für den Neuenburger Staatsrat offizialisierte. Ironisch dabei ist, dass Perrin in seinem Programm spezifisch auf die Unsicherheitsprobleme zielte im Zusammenhang mit dem Asylzentrum von Perreux.
Und was sagt er nun dazu?
Er glaubt an eine Verschwörung. Er sei sehr erstaunt, sagte er diese Woche, dass die Ermittlungen im Asylheim mit einer großen Pressekonferenz angekündigt wurden. Normalerweise werde ja die Eröffnung eines Strafverfahrens nicht aktiv kommuniziert. Das Ganze sei eindeutig politisch motiviert, sagte Perrin. Er wurde zwar an der Pressekonferenz nicht persönlich genannt als Vizedirektor der Sicherheitsfirma, doch die Pressekonferenz wurde ausgerechnet von Thierry Grosjean berufen. Thierry Grosjean ist FDPler. Er kandidiert auch gegen Yvan Perrin für den Regierungsrat.
Und was meint jetzt die Öffentlichkeit dazu?
Das ist noch schwierig zu sagen. Die Öffentlichkeit hat sich noch kaum geäußert, wird das auch erst mit den Wahlen dann tun. Doch neben diesen juristischen Problemen gibt es auch noch eine andere Polemik über den Gesundheitszustand von Yvan Perrin. Er leide an Depressionen, wagte sich diese Woche der lokale SVP-Präsident zu sagen. Und in den kommenden Tagen will die lokale Partei befinden, ob sie den Kandidaten Yvan Perrin überhaupt im Rennen lässt oder nicht. Mittlerweile hat die Partei am Freitag einen zweiten Kandidaten ernannt, und das ist bereits ein sehr starkes Zeichen, dass seine eigene Partei mehr oder weniger Perrin abschieben will. Politisch gesehen ist das Ganze jedenfalls ein Erdbeben in Neuenburg. Niemand hätte gedacht, dass Yvan Perrin, ehemaliger Vizepräsident der SVP Schweiz, starker Politiker und auch beliebter Mann, aus der Kampagne scheiden könnte. Doch die Chancen, dass es so weit kommt, sind Tag für Tag größer.
Anfangs Jahr, das ist in der Romandie dasselbe wie auch in der deutschen Schweiz. Da gibt es den Weihnachtsausverkauf nach Weihnachten und dem Neujahr. Und dieser Ausverkauf, der hat Folgen. Im Kanton Neuenburg gibt es folgende kleine Geschichte. Ausverkauf, das heißt auf Französisch Sold, aber viele Läden machten Werbung dafür mit dem englischen Wort, nämlich Sale. Jetzt, wenn man Sale anschaut, dann kommt auf Französisch heraus das Wort dreckig. Und nun will man offenbar dieses Wort verbieten. Wie reagiert denn die Öffentlichkeit auf so etwas?
Ja, es gibt natürlich viele Lädenbesitzer oder Filialleiter, die nicht wissen, ob sie beim nächsten Ausverkauf die Rabatte überhaupt anschreiben können, weil sie ja die Tafeln normalerweise von ihren nationalen Mutterfirmen bekommen. Und da, ja, reagiert man mit Entrüstung. Zum Zweiten finden auch einige Neuenburger, es gäbe doch wichtigere Probleme als die Sale-Anschriften. Das geben die Behörden zwar auch zu, doch sie sagen auch, dass man kleine Probleme, die einfach gelöst werden können, nicht vergessen sollte. Und dann gibt es in Neuenburg auch einige, die schmunzeln und sagen, das Shoppen in Newcastle werde künftig etwas weniger trendy.
Das klingt jetzt allerdings wie ein Anlass zu allerlei Sujets an Fasnacht oder auch für Kabarettisten auf der Bühne.
Ja, das ist so. Und eben, wie gesagt, am Stammtisch macht man sich bereits lustig. Eine Fasnacht als solches gibt es in Neuenburg, einem protestantischen Kantonen nicht, aber tatsächlich, man macht sich darüber lustig. Doch bei den Behörden allerdings nimmt man die Sache besonders ernst. Der Glaube, der vor allem in Neuenburg vorhanden ist, dass man da das schönste Französisch im Land und vielleicht sogar auf der Welt spricht. Und eben gerade auch deswegen will man jetzt unbedingt gegen die Anglizismen vorgehen. Und vor allem eben Anglizismen, die auch noch, ja, mit der französischen Sprache in Konflikt kommen. Sie haben es ja erwähnt, Sale auf Französisch heißt nichts weiteres wie Saal, schmutzig, dreckig. Und man hofft natürlich in Neuenburg auch, dass die Situation ein bisschen seriöser wird, wenn sie auch in anderen Westschweizer Kantonen wahrgenommen wird. Man hofft nun, dass quasi die ganze Westschweiz in den kommenden Jahren die Reglemente anpassen wird und dass es überall nur noch Sold zu lesen gibt. Bestimmt wird man sich da auch ein bisschen weniger einsam vorkommen, doch die anderen Kantone, die bleiben momentan mucksmäuschenstill und es sieht nicht so aus, als ob die Neuenburger Regierung einen neuen Trend gesetzt hätte.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Der Rückblick auf die Woche im Tessin beginnt mit der Tessiner Bankiervereinigung. Der Dachverband der Banken hat die Bilanz für das Jahr 2012 präsentiert. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, wie diese ausgefallen ist.
Nun, ich würde sagen, durchwachsen. Man versucht, ein wenig gute Miene zum bösen Spiel zu machen, denn de facto gingen in der Bankenbranche im letzten Jahr erneut eine Menge von Stellen verloren, immerhin 300. Das macht -3%. Klingt vielleicht nicht nach so viel, aber in den letzten 5 Jahren gingen insgesamt 1200 Stellen in der Bankenbranche im Tessin verloren, umgerechnet also 11%. Das ist doch ganz schön happig. Und es zeigt meiner Meinung nach, dass die goldenen Jahre in der Bankenbranche auf dem 3. Finanzplatz der Schweiz wohl definitiv vorbei sind. Man denke daran, dass letztes Jahr beispielsweise 4 Banken ihre Schalter geschlossen haben, in Lugano nur eine Niederlassung eröffnete neu. Aber dies spiegelt eben die Tendenz.
Und was sind denn die Gründe für diesen Schrumpfungsprozess? Ist ja immerhin der 3. Finanzplatz der Schweiz.
Ja, es geht natürlich Lugano nicht besser als Zürich oder Genf. Es sind die Folgen der großen Finanzkrise von 2008. Aber was das Tessin betrifft, natürlich auch die Folgen der italienischen Steuerschilde. Außerdem sind die Anlieger generell sehr zurückhaltend im Moment. Das wurde auch betont bei der Medienkonferenz. Im Moment sind da wirklich sehr zögerliche Investitionen zu spüren. Und das, obwohl ja 2012 etwa ein sehr gutes Börsenjahr war. Aber das spüren eben die Banken.
Und wie sieht denn die Zukunft aus?
Ja, diese Frage ist schwierig zu beantworten. Und es hängt sehr stark davon ab, ob ein Steuerabkommen mit Italien zustande kommt. Denn der Finanzplatz Tessin hängt sehr stark von den Italienern ab. Das ist nach wie vor so und das hat sich auch noch nicht verändert. Denn hier haben doch viele Italiener viel Schwarzgeld deponiert. Man redet von Beträgen zwischen 220 Milliarden Franken und 350 Milliarden. Das ist eine ziemlich weite Spanne, allerdings mit mehr als 100 Milliarden Differenz, aber es zeigt in ungefähr die Dimension, die das hat. Und wir wissen, dass der Umgang mit diesen Geldern, diese Altlasten, ja, die ist sehr schwierig. Das hängt wie ein Damoklesschwert über uns, sagte auch der Präsident der Bankenvereinigung, Claudio Generali. Und man weiß, dass man ja mit den Steuerabkommen dieses Damoklesschwert aus der Welt schaffen will, weil man diese Altlasten sanieren möchte. Aber ein Abkommen ist eben noch nicht in Sicht. Man muss warten, was in Italien passiert. An diesem Wochenende und am Montag wird ja neu gewählt und die neue Regierung muss dann sehen, ob sie ein Abkommen mit der Schweiz schafft. Aber man muss auch wissen, nicht jedes Abkommen ist im Interesse der Schweiz oder des Tessins. Es hängt sehr davon ab, welche Parameter gefunden werden, um diese Altlasten eben aufzuarbeiten. Insofern gibt es eine große Unsicherheit in dem Bereich. Und Generali sagte auch, diese Unsicherheit könnte, sollte sie sehr lange anhalten, auch dazu führen, dass bestimmte Personen allenfalls ihr Kapital an andere Orte verlegen an dritte Orte, wo sie vielleicht dann etwas ruhiger schlafen können.
Trotz des Abwärtstrends bleibt der Finanzsektor ein wichtiger Sektor für die Tessiner Wirtschaft. Wie wichtig denn genau?
Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, der diese Woche gezeigt wurde. Gemäß einer Statistik des kantonalen Statistikamtes macht er doch gut 10% des Bruttoinlandprodukts vom Tessin aus. Und das ist doch ein beträchtlicher Wert. Man denke daran, dass nur ungefähr 6% aller Beschäftigten dort arbeiten. Aber eben, sie erwirtschaften circa 10% des BIP. Also eine sehr hohe Wertschöpfung und fast die doppelte Wertschöpfung wie in einer sogenannten normalen Tätigkeit. Interessant ist vielleicht auch in diesem Zusammenhang noch ein Blick auf die Lohnsumme. Der ist nämlich rückläufig und er hat sich von 958 auf 858 Millionen Franken reduziert. Das sind doch immerhin 100 Millionen Franken weniger, ein ganz schön beträchtlicher Betrag. Und er zeigt, dass die Bonikultur auch im Tessin nicht mehr so verbreitet ist, denn die normalen Löhne sind ja nicht reduziert worden. Also das kann man alles auf die fehlenden Boni zurückführen.
Und wie macht sich diese Entwicklung im Bankensektor bei den Gemeinden bemerkbar?
Ja, das ist ein Thema vor allen Dingen für Lugano, wo 75% der Bank- und Finanzaktivitäten stattfinden oder im Umfeld von Lugano. Und dort spürt man das besonders stark. Stadträtin Giovanna Masoni hat dieser Tage erklärt, dass der Steuerertrag aus den Banken von 55 auf 12 Millionen Franken pro Jahr zurückgegangen ist. Das ist also schon beträchtlich. Und es zeigt, dass diese Einkünfte aus den juristischen Personen doch ziemlich reduziert wurden. Masoni hat ja einen sogenannten Tavolo della Crisi sogar initiiert. An der Universität der italienischen Schweiz kamen zu mehreren Diskussionsforen Vertreter aus der Branche zusammen, die gesagt haben, was können wir tun, wohin geht der Zug? Natürlich, das war zu erwarten, hat man keine Antworten gefunden. Man hat auch dann vor allen Dingen von linker Seite diese Initiative von Masoni kritisiert, meinte, sie mache das nur als Vorwahlveranstaltung. Im April wird ja in Lugano gewählt. Also Lösungen wurden dort nicht gefunden, aber es hat wieder politischen Zündstoff gegeben, so wie das im Tessin häufig der Fall ist.
Kommen wir zum Großen Rat, der sich diese Woche unter anderem mit der Schweizer Nationalhymne beschäftigt hat. Die Frage war, ob der Schweizer Psalm obligatorisch in Tessiner Schulen unterrichtet werden soll. Was meint nun der Große Rat dazu, Gerhard Lob?
Ja, die Frage ist immer noch nicht definitiv beantwortet und das, obwohl man länger darüber diskutiert hat, am Ende wurde das Geschäft nochmal vertagt, denn man will die entsprechenden Kommissionsberichte abwarten. Die Entscheidung ist meiner Meinung nach inhaltlich trotzdem schon gefallen, denn die Mehrheit wird es wohl ablehnen, dass der Schweizer Psalm obligatorisch in den Schulen unterrichtet werden muss.
Und wer hat den Vorschlag gemacht?
Ja, der Vorschlag kam von der kantonalen SVP. Sie tat das im Jahr 2008 mit einer Motion. Und 4 Jahre lang, das muss man sich vorstellen, lag dieser Vorschlag bei der Regierung, wurde also nicht bearbeitet. Das ist natürlich nicht schön. Die Regierung hat aber nun klargestellt, dass sie nicht diesem Vorschlag folgen will. Sie möchte eben nicht den Unterricht des Schweizer Psalms in das Schulprogramm aufnehmen und dies auch aus sehr fundamentalen oder grundsätzlichen Überlegungen, wie Erziehungsdirektor Bertoli vor dem Großen Rat gesagt hat, man wolle eben niemanden dazu verpflichten. Und heute hätten die Lehrer alle Freiheiten, den Schweizer Psalm beizubringen, auch im Musikunterricht. Diese Freiheit hätten sie natürlich und von der können sie Gebrauch machen. Man will es aber nicht einimpfen, sozusagen.
Die Initianten werden aber an dieser Argumentation wenig Freude gehabt haben.
Das ist so. Die Vertreter von SVP und auch der Lega, generell der Rechten im Parlament, ja, sie sind der Meinung, dass der Schweizer Psalm ja nicht irgendein Lernstoff ist, den man vom Großen Rat verordnen will. Und man meint eben, es sei durchaus gerechtfertigt, dass die Nationalhymne dann auch jeder kennt, den Text kennt und auch die Melodie. Michele Bara, ein Legamann im Großrat, hat dafür auch dann das Beispiel aus den USA vorgebracht, wo er zeigt, dass auch eine multikulturelle Nation durchaus gut ihre Hymne pflegen kann. Aber wie gesagt, seine Argumentation unterlag. Am Ende wird der Große Rat aber nochmal auf das Thema zurückkommen müssen.
Die Lega, die unterlag dieses Mal auch bei einem anderen Thema, einem Umfahrungstunnel zwischen Bioggio und Ponte Tresa. der mit einer Volksinitiative gefordert worden war.
Ja, diese Volksinitiative hatte 11.000 Unterschriften gesammelt, doch im Parlament war dieses Anliegen chancenlos und so wird es wohl am 9. Juni zur Volksabstimmung kommen. Der Große Rat meinte, ein solcher Tunnel sei absolut unrealistisch. Von Kosten von 1 Milliarde Franken ist sogar die Rede und dazu kommt auch ein logistisches Problem, denn man hat jetzt 20 Jahre geplant, wie der Verkehr im Malcantone, so heißt ja die Region zwischen Bioggio Agno und Ponte Tresa, der untere Malcantone, wie das dort laufen soll. Man hat eine Umgehungsstraße für Agno Bioggio geplant und all dieses würde dann mit einem Schlag wieder rückgängig gemacht, würde man einen Tunnel nun dieser Länge planen. Und selbst Marco Borradori, der Chef der Umweltdirektion, hat gesagt, das käme eigentlich nicht in Frage, das könne man sich nicht leisten. Und man muss wissen, eben Borradori ist ja Lega, also er hat gegen den Vorschlag seiner eigenen Leute argumentiert. Und jetzt wird man sehen, was dann das Volk am 9. Juni zu dieser Geschichte meint.
Kommen wir noch zu einem kulturellen Thema. Das Filmfestival von Locarno hat diese Woche das Programm von Bild und Wort bekannt gegeben. Eine neue Veranstaltung des Filmfestivals Ende März. Um was handelt es sich dabei, Gerhard Lob?
Ja, es ist eine neue Veranstaltung. Das Filmfestival von Locarno will ein bisschen aus dem engen Korsett herauskommen, das ihm angelegt ist, ja für die 11 Tage im August. Es will also in Erscheinung treten, auch außerhalb der eigentlichen Festivalzeit. Und man hat sich vorgenommen, auch Randbereiche zu thematisieren, beispielsweise das Verhältnis zwischen Literatur und Film. Genau dieses Verhältnis wird in diesen Tagen Ende März diskutiert werden. Es werden Filme gezeigt, es gibt Diskussionen, Workshops und allerhand. Das soll eine lebhafte Debatte über Literatur und Film bringen.
Und was weiß man schon konkret?
Ja, das Programm ist diese Woche vorgestellt worden. Es ist schon sehr konkret. Das kann ich hier jetzt nicht alles beschreiben, aber immerhin gibt es doch einen bedeutenden Ehrengast mit dem russischen Regisseur Alexander Sokurov, der ja 2011 den Goldenen Löwen von Venedig gewann. Und genau der Gewinnerfilm von damals, Faust, wird als Schweizer Premiere dann in Locarno gezeigt. Und gleichzeitig gibt es dann Symposien auf dem Monte Verita von Ascona. Und da ist doch recht kurios, dass an 2 Schlusspodien insgesamt 6 ehemalige Locarno-Festival-Chefs teilnehmen werden. Irene Bignadi, Fredi Buasch, Moritz de Hadeln, Marco Müller, David Streif und Frederik Mehr. Das ist doch erstaunlich, 6 ehemalige Festivalleiter dann gleichzeitig zu sehen. Sie werden diskutieren über ein Thema wie das zeitgenössische Kino und das kulturelle Erbe Europas und das wird bestimmt recht spannend werden. Und dieser Teil ist übrigens nur ein Teil einer Gesamtveranstaltung unter dem Namen Primavera Locarnese.
Gerhard Lob aus Locarno.
Eine Sendung von SRF4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.